HR Info Wirtschaft.
Diese Krise unterscheidet sich stark von anderen Wirtschaftskrisen, insbesondere weil Frauen diesmal auch stärker betroffen sind als andere Krisen.
Ja, sie wirkt wie ein Brennglas auf soziale Ungleichheit in diese Krise. Das heißt, Menschen, die einen niedrigen Bildungsgrad haben, die hart körperlich arbeiten, die sind natürlich diejenigen, die in dieser Krise besonders betroffen sind.
Man kann beobachten, am Ende werden die Reichen reicher und die Armen zahlreicher geworden sein.
Die Corona-Krise beeinflusst die soziale Ungleichheit in Deutschland enorm. Wir haben es gerade schon gehört von den Experten, die uns durch diese Sendung begleiten werden. Doch wie kam es dazu? Hat der Staat mit seinen 1,5 Billionen schweren Hilfspaketen und der Mehrwertsteuersenkung nicht genügend entgegengewirkt? Inwiefern ist die Pandemie ein Katalysator für soziale Gräben in Deutschland geworden? Und wie ließe sich dieser Trend aufhalten? Das klären wir jetzt in der HR-Info-Wirtschaft. Mein Name ist Juli Rutsch. Die Corona-Pandemie ist nicht die erste Pandemie, die uns in Deutschland ereilt hat. Wir erinnern uns an die Pest zurück, die in ganz Europa gewütet hatte, oder auch an Cholera oder Typhus. Bei der Pest konnten Wissenschaftler feststellen, dass diese sozial ausgleichend gewirkt hatte, weil die Lebensmittelpreise und die Preise für Boden und Immobilien gesunken waren wegen fehlender Käufer. Gleichzeitig aber waren die Löhne gestiegen wegen fehlender Arbeitskräfte. Die Cholera hingegen hat soziale Gräben noch weiter verstärkt, weil besonders jene von ihr betroffen waren, die unter unhygienischen Bedingungen in Armenvierteln leben und für ihre Existenz regelrecht schuften mussten. Die Frage ist jetzt, erleben wir durch die Corona-Pandemie in Deutschland nun eine Pest- oder eine Cholera-Situation? Ein bisschen hat uns der Staat in die Sendung ja schon verraten. Genauer wollte ich mir das aber von Christoph Butterwegge erklären lassen. Er ist ehemaliger Professor für Politikwissenschaft an der Uni Köln und er hat gerade ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht, Ungleichheit in der Klassengesellschaft. Hören wir mal, was er dazu analysiert hat.
Corona ähnelt sehr stark in ihrer sozialen Wirkung der Cholera. Und zwar deswegen, weil die Spaltung der Gesellschaft, die natürlich vorher schon vorhanden war, die Ungleichheit auf verschiedenen Gebieten, beim Einkommen, beim Vermögen, aber auch in Bildung, Gesundheit, beim Wohnen, diese Ungleichheiten sind im Grunde verstärkt worden. Das heißt, man kann beobachten, dass die Armen die Verlierer waren und die Reichen die Gewinner, oder man kann es auch so ausdrücken, am Ende werden die Reichen reicher und die Armen zahlreicher geworden sein.
Konnten Sie denn auch mit Ihrem Buch analysieren, warum das der Fall ist? Also warum ist Corona so ein Verstärker, ein Katalysator für soziale Ungleichheit in Deutschland?
Man kann drei Ebenen unterscheiden, wo sich eine solche Pandemie auswirkt. Das ist einmal die Pandemie selbst auf dem gesundheitlichen Sektor, wenn man so will. Dann gibt es natürlich wirtschaftliche Folgen, rezessive Entwicklungen, wie jetzt auch bei der Wirtschaftskrise aufgrund der Covid-19-Pandemie. Und schließlich greift der Staat ein mit entsprechenden Hilfspaketen und Rettungsmaßnahmen, die natürlich auch eine entsprechende soziale Wirkung haben. Wenn man auf diesen drei Ebenen analysiert, wie sich die Covid-19-Pandemie ausgewirkt hat, dann stellt man fest, auf der Ebene der Pandemie selbst wurden hauptsächlich die Einkommens- und Immunschwächsten getroffen. Das waren Menschen, die wie zum Beispiel Wohnungs- und Obdachlose oder Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften, also Geflüchtete, Gefangene, Migranten, die als Werkvertragsarbeiter in den Großschlachtereien arbeiten, die aufgrund ihrer schlechten Arbeitsbedingungen und auch ihrer unhygienischen Wohnbedingungen besonders betroffen waren. Sie hatten auch häufig sozial bedingte Vorerkrankungen. Also beispielsweise Asthma oder eine Raucherlunge, weil sie eher an Hauptverkehrsstraßen wohnen, weil sie solchen Emissionen besonders stark ausgesetzt sind, waren sie sehr viel anfälliger dafür, den Erreger sich einzufangen. Bisher galt die zynische Faustregel, wer arm ist, muss früher sterben. Einfach deshalb, weil die Lebenserwartung von Armen ungefähr 10 Jahre geringer ist als die von Wohlhabenden und Reichen. Seit der Corona-Pandemie gilt dies in einer abgewandelten Form. Nämlich man könnte sagen, wer arm ist, muss eher sterben, weil sein Infektionsrisiko höher war. Und deshalb sind die Einkommens- und Immunschwächsten die Gruppen, die von der Pandemie am stärksten betroffen waren.
Wenn wir jetzt mal auf die wirtschaftliche Ebene gehen, wir hatten den Lockdown, der zu einer Rezession in Deutschland geführt hat. Inwiefern hat sich denn da die Pandemie ausgewirkt auf die soziale Ungleichheit? Was konnten Sie da beobachten?
Durch die Rezession sind auch vor allen Dingen die sozial Benachteiligten getroffen worden, weil wer zum Beispiel während des Lockdowns im Homeoffice arbeiten konnte, war das wahrscheinlich eher jemand, der sozial besser gestellt war. Diejenigen, die zum Beispiel als Straßenarbeiter draußen arbeiten, die konnten nicht im Homeoffice arbeiten. Aber der Abteilungsleiter, der konnte eher ins Homeoffice gehen, sodass da die vorher schon vorhandenen sozialen Gegensätze jetzt durch den Lockdown im Grunde verstärkt wurden. Und dasselbe gilt natürlich auch in Bezug auf die Unternehmen. Ein großes Unternehmen konnte die Probleme besser abfedern, als das ein kleines kann.
Wenn es Verlierer gibt, dann gibt es auch Gewinner. Wer sind denn diejenigen, die von der Krise am meisten profitieren? Was können Sie da erkennen?
In der Rezession haben bestimmte Branchen sogar vom Lockdown und von der Pandemie, wenn man so will, profitiert. Das waren der Onlinehandel, das waren Lieferdienste. Das waren aber auch zum Beispiel die Lebensmitteldiscounter, weil jetzt mehr Menschen aufgrund der wirtschaftlichen Krise gezwungen waren, beim Lebensmitteldiscounter zu kaufen. Und deshalb diejenigen, denen diese Ketten gehören, wie Lidl oder Kaufland oder Aldi Nord und Süd, die ohnehin schon zu den reichsten Familien im Land gehören, die sind jetzt noch reicher geworden. Auch an den Girokonten kann man das festmachen. Diejenigen, die zum Beispiel durch die Pandemie und den Lockdown in Kurzarbeit waren, Geringverdiener insbesondere, hatten jetzt deutlich weniger Geld, mussten ihr Girokonto überziehen und damit dann entsprechend hohe Dispo- und Überziehungszinsen zahlen. Diejenigen, denen die Banken gehören, sind auf diese Art und Weise noch reicher geworden. Und auch hier zeigt sich, es gibt Gewinner und Verlierer. Eine soziale Polarisierung findet statt. Die Kluft zwischen Arm und Reich vertieft sich, auch aufgrund der ökonomischen Folgen der Pandemie.
Letztendlich ist es aber so, dass der deutsche Staat sich ja relativ schnell eingeschaltet hat und hat über Nacht rund 1,5 Billionen Zuschüsse locker gemacht, um es mal ganz plakativ zu sagen. Die Mehrwertsteuer wurde gesenkt. Also letztendlich wurde ja schon viel dafür getan, um diese Rezession aufzufangen, um die Leute, die Menschen, die Bürger in Deutschland zu unterstützen. Ist das nicht auch etwas, wovon jeder hier in Deutschland profitieren konnte?
Auch die staatlichen Hilfspakete hatten eher eine verteilungspolitische Schieflage. Sie sind hauptsächlich den Unternehmen und der Wirtschaft zugute gekommen und sehr viel weniger denjenigen, die zum Beispiel als Transferleistungsbezieher, also als Hartz-IV-Empfänger beispielsweise das Problem hatten, dass sie ihre Kinder während des Lockdowns, die sonst ein kostenloses Mittagessen in der Gemeinschaftsverpflegung einer Kita oder einer Schule bekommen haben, nun zu Hause verpflegen mussten. Die Hartz-IV-Bezieher haben keinen Ernährungsaufschlag in Höhe von meinetwegen 100 Euro im Monat bekommen, obwohl sie höhere Kosten hatten und obwohl Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und Kirchen das gefordert haben. Das heißt, die Bundesregierung hat sehr stark darauf gesetzt, bei der Vergabe von Geldern das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit anzustreben. Das heißt, diejenigen, die Einbußen hatten durch die Pandemie, wie zum Beispiel Unternehmen oder aber auch sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die in Kurzarbeit gingen, denen hat man geholfen. Aber diejenigen, die vorher schon nichts hatten, und die eigentlich nach dem Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit etwas hätten bekommen müssen, weil es ihnen zwar schon vorher schlecht ging, aber durch die Pandemie noch schlechter, die sind kaum bedacht worden. Also Obdachlose, Wohnungslose, Transferleistungsbezieher, also meinetwegen Kleinstrentnerinnen und Kleinstrentner, Rentner haben keinen Aufschlag oder keine Unterstützungsleistung des Staates bekommen. Und deswegen haben auch die staatlichen Hilfsmaßnahmen, so notwendig sie waren, letztlich auch dazu beigetragen, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich vertieft hat.
Die Kosten, die durch diese Hilfspakete entstanden sind, die müssen ja auch wieder refinanziert werden. Was meinen Sie denn, wer am Ende für diese Kosten aufkommen wird?
Das hängt davon ab, was für eine Politik in Zukunft gemacht wird. Wenn man alle Sozialleistungen auf den Prüfstand stellt, wie das zum Beispiel Friedrich Merz verlangt hat, dann bedeutet das Einschnitte in den Sozialstaat, dann werden die Armen, die ohnehin schon gebeutelt sind durch die Pandemie und jetzt im Grunde noch schlechter dastehen als vor dieser Ausnahmesituation, die werden dann noch stärker betroffen sein und die Armut wird sich weiter verstärken im Land. Umgekehrt kann natürlich auch eine Politik gemacht werden, zum Beispiel in Bezug auf die Steuerpolitik, dass man diejenigen, die stärkere Schultern haben, auch heranzieht dazu, die Kosten der Pandemie zu finanzieren, indem man zum Beispiel die Vermögensteuer wieder erhebt. Sie steht noch im Grundgesetz, ist aber seit 1997, seit der Regierung Kohl, nicht mehr erhoben worden. Man kann aber auch die Einkommensteuer progressiver gestalten oder die Erbschaftssteuer für Firmenerben so reformieren, dass man nicht mehr wie bisher einen ganzen Konzern erben kann, ohne einen einzigen Cent betriebliche Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Denkbar wäre auch die Einführung eines Corona-Solis, also die Umwidmung des bestehenden Solidaritätszuschlages, statt ihn jetzt schrittweise abzuschaffen, wie das Bundestag und Bundesrat beschlossen haben und Parteien wie die Teile der Union, aber auch die FDP und die AfD verlangen, ihn ganz abzuschaffen. Davon würden natürlich hauptsächlich große Konzerne profitieren, weil sie auf ihre Gewinne auch den Solidaritätszuschlag auf die Körperschaftssteuer zahlen müssen, wohingegen beim jetzigen Solidaritätszuschlag diejenigen, die Geringverdiener sind, die müssen ihn gar nicht zahlen. Insofern wirkt er eigentlich eher sozial nivellierend und wäre eine Maßnahme, ein solcher Corona-Soli, um auch die Kosten der Pandemie am Ende zu refinanzieren, und zwar auf eine solidarische Art und nicht, indem man den Sozialstaat mehr oder weniger weiter abbaut.
Sagt Christoph Butterwegge, Politikwissenschaftler und Buchautor zu diesem Thema. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung analysiert auf der Basis von Umfragen, inwiefern Corona das Leben der Menschen in Deutschland verändert hat. Federführend ist bei diesen Analysen Alin Zuko. Sie schaut sich genauer an, inwiefern die Corona-Krise sich von anderen Krisen unterscheidet und wer ihre großen Verlierer sind. Diese Fragen wollte ich von ihr beantwortet haben. Hören wir mal, was sie dazu sagt.
Ja, diese Krise unterscheidet sich stark von anderen Wirtschaftskrisen zum Beispiel, insbesondere weil Frauen diesmal auch stärker betroffen sind als andere Krisen. Also in anderen Krisen, da haben wir eben oft gesehen, dass vor allen Dingen viele männerdominierte Branchen stark von der Krise betroffen waren. Aber diesmal haben wir zum Beispiel eben auch so typische Frauenbranchen, wie eben die Gastronomie zum Beispiel oder auch die Tourismusbranche, in der viele Frauen beschäftigt sind, die sehr stark betroffen sind. Sonst kann man eben noch sagen, dass sich die Krise unterscheidet, zum Beispiel, weil diesmal auch ganz anders als in anderen Krisen zusätzlich die Betreuungssituation eingeschränkt ist und dadurch auch die Produktivität oder die Arbeitskapazitäten vielmehr der Beschäftigten eingeschränkt ist.
Vielleicht können wir auf diesen Punkt nochmal speziell eingehen. Was haben Sie denn da erkannt? Also wie hat sich die Betreuungssituation verändert?
Also wir haben die Paare gefragt, wie war denn ihre Betreuungssituation vor der Krise und wie war sie während des Lockdowns? Und da kann man eben insbesondere bei den Paaren, bei denen die Aufteilung der Sorgearbeit davor relativ gleich verteilt war, können wir jetzt beobachten, dass jetzt häufiger Frauen den größeren Teil der Sorgearbeit übernehmen.
Warum trifft es hauptsächlich die Frauen auch während des Lockdowns oder während der Corona-Krise, dass sie jetzt auf die Kinder aufpassen müssen? Warum hat sich das so verschoben?
Also einerseits haben wir eine Arbeitssituation von Männern und Frauen, die sich unterscheidet. Also das bedeutet zum Beispiel, dass es Frauen oft leichter fällt, ihre Arbeitszeiten zu reduzieren als Männern. Aber, und das ist eigentlich viel erschreckender, ist, dass gerade dann, wenn die Betreuungssituation eingeschränkt ist, wie sie eben während des Lockdowns auch war, Paare relativ einfach wieder in traditionelle Muster zurückfallen. Das sind eben Muster, die hat man zum Beispiel, wenn die Kinder ganz klein sind, also dass da die Mutter vielleicht schon den größeren Teil der Sorgearbeit übernimmt, dass man da dann relativ leicht wieder zurückfällt, sobald es eine eingeschränkte Betreuungssituation gibt.
Jetzt ist es aber so, dass Frauen ja gerade hauptsächlich in den sozialen Berufen arbeiten. Viele soziale Berufe zählen zu den sogenannten systemrelevanten Berufen. Müsste es dann nicht eigentlich so sein, dass eigentlich eher die Männer zu Hause bleiben, weil die Frauen oder die Jobs der Frauen gefragter sind während der Corona-Krise?
Was wir sehen, unterscheiden sich die Einkommenseinbußen von Männern und Frauen gar nicht so stark. Aber die Verteilung bei Männern und Frauen ist eine andere. Weil eben, wie Sie sagen, bei Frauen ist es so, dass diese eine Gruppe der Frauen in sozialen Berufen arbeitet und damit sehr viel arbeitet oder sogar noch mehr als vor der Krise. Aber andere Frauen, die in den anderen frauendominierten Branchen arbeiten, eben wie zum Beispiel in der Gastronomie oder auch in der Tourismusbranche, weniger arbeiten und dadurch sehr viel stärker betroffen sind. Und im Gegensatz dazu sind Männer eigentlich relativ homogener verteilt. Also auch Männer beziehen häufig Kurzarbeitergeld zum Beispiel und sind auch eingeschränkt, allerdings zu einem geringeren Ausmaß als jetzt zum Beispiel Frauen.
Sagt Aline Zukur von der Hans-Böckler-Stiftung. Als Vertreterin der Beschäftigten in Deutschland blickt Anja Piel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes, auf die veränderten Arbeitsumstände der Menschen in der Corona-Krise. Sie sagt, die Krise wirke derzeit wie ein Brennglas auf die sozialen Ungleichheiten, weil besonders diejenigen von ihr betroffen seien, die es generell schon schwer hätten.
Der extremste Fall an der Stelle ist jetzt gerade die Skandale in der Fleischwirtschaft. Das sind die Leute, die sich am wenigsten schützen können, die am höchsten vom Infektionsrisiko betroffen sind, auch am Arbeitsplatz, und die auch aufgrund ihrer harten körperlichen Arbeit, die sie leisten müssen, natürlich auch massiv gefährdet sind, solche Infektionen zu bekommen, weil ihr Immunsystem gerade sowieso nicht so viel hergibt und auch der Weg zum Arzt nicht gleich ist wie bei Menschen, die mit höherem Einkommen und mit einem höheren Bildungsstand unterwegs sind und auch andere Möglichkeiten haben, einen Arzt aufzusuchen, wenn sie krank sind, und auch andere Möglichkeiten der Krankheitsprävention haben.
Die Bundesagentur für Arbeit hat erst kürzlich die aktuellen Arbeitslosenzahlen vorgestellt. Aus denen leitet Anja Piel bereits ab, dass es vor allem Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland schwer trifft.
Ja, wir wissen aus den aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, dass unter den entlassenen Menschen, also unter den etwa 700.000 Mehrarbeitslosen, natürlich vorwiegend Leute sind, einmal mit einer niedrigen Qualifikation, aber eben leider auch sehr viele Geflüchtete, die immer zuletzt angeheuert werden, aber zuerst gefeuert werden, wenn Not ist und Krise ist. Und das bestätigt sich leider auch in den aktuellen Zahlen.
Anja Piel sieht als DGB-Funktionärin derzeit massive Angriffe auf den deutschen Sozialstaat. Und sie warnt vor dieser Entwicklung.
Es gibt auch aus den Reihen der Arbeitgeber die ein oder andere Idee, Dinge anders zu machen oder zu kürzen. Ob das zum Beispiel bei Rente ist, Aufstockung einzufrieren. Das sind gefährliche Angriffe auf den Sozialstaat. Da müssen wir als Gewerkschaften, aber überhaupt als Gesellschaft wachsam sein, weil die Solidarität, die uns durch die Krise getragen hat, muss sich natürlich fortsetzen, damit auch sowas wie ein gesellschaftlicher Frieden weiter existiert. Wir streiten und kämpfen gerade um die Prämie für die Menschen im Gesundheitswesen. Ganz, ganz wichtig, dass die jetzt kommt. Die Menschen damals haben auch geholfen, ohne auf die Uhr zu gucken und zu fragen. Die haben jetzt auch verdient, dass sie diese Prämien bekommen. Das hat alles viel damit zu tun, dass so eine Gesellschaft die Solidarität, die sie gelebt hat, auch weiter voranträgt.
HR Info Wirtschaft.
Jetzt mit dem Thema die Verlierer der Krise, warum Corona zum großen Katalysator sozialer Ungleichheit wird. Wir haben schon erfahren, dass von der Corona-Krise insbesondere Frauen betroffen sind, weil sie durch die Beschränkungen im Lockdown, aber auch danach, weniger Geld verdienen können. Weil viele in Branchen arbeiten, die jetzt besonders leiden, wie zum Beispiel die Gastronomie oder auch die Reisebranche. Oder auch, weil gerade sie zurückstecken und die Betreuung der Kinder zu Hause übernehmen, während viele Männer weiterarbeiten. Die Pandemie wird uns jetzt noch eine ganze Weile beschäftigen. Es gibt mittlerweile Menschen, die sich schon zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert haben. Ein Impfstoff ist bisher noch nicht auf dem Markt. Die Frage ist jetzt, welche Form der sozialen Ungleichheit wird sich in Deutschland weiterentwickeln? Hören wir dazu noch einmal Christoph Butterwegge, ehemaliger Politikwissenschaftler und Buchautor, zu diesem Thema.
Ich fürchte, dass die Kluft zwischen Arm und Reich, die schon fast so tief ist wie in den USA, zumindest wenn man das Vermögen betrachtet, da ist die Ungleichheit auch in Deutschland sehr, sehr ausgeprägt. Die 45 reichsten Unternehmerfamilien im Lande besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also mehr als 40 Millionen Menschen. Das zeigt, dass dringend umgesteuert werden muss. Wenn das nicht geschieht und wenn die etablierten Parteien eine Sozial- und Wirtschaftspolitik wie bisher machen, dann fürchte ich, wird die Kluft zwischen Arm und Reich immer tiefer, was für die Entwicklung des Landes nicht gut sein kann.
Was glauben Sie denn, was muss denn passieren, um diese Entwicklung aufzuhalten, um diesen Trend aufzuhalten, um dem entgegenzusteuern? Was muss in Ihren Augen da passieren?
Die politisch Verantwortlichen müssen erkennen, dass die Gesellschaft mehr und mehr auseinanderdriftet. Das gilt nicht nur für die Kluft zwischen Arm und Reich, sondern zum Beispiel auch dafür, wie sich unsere Städte entwickeln. Prosperierende Großstädte zerfallen mehr und mehr in Luxusquartiere auf der einen Seite und Elendsquartiere auf der anderen Seite. Um eine solche Entwicklung der ökonomischen und sozialen Spaltung entgegenzuwirken, muss man eine andere Wirtschafts- und Sozialpolitik machen, eine andere Steuerpolitik, die diejenigen stärker belastet, die sich das leisten können und diejenigen fördert, staatlicherseits unterstützt, auch durch den Ausbau des Sozialstaates, dafür sorgt, dass sich Armut nicht weiter ausbreitet. Wenn das geschieht, dann kann man verhindern, dass die Reichen reicher und die Armen immer zahlreicher werden.
Sagt Christoph Butterwegge. Auch Alin Zuko von der Hans-Böckler-Stiftung, die wir vorhin bereits gehört haben, sieht eine Verschärfung der Situation. Hören wir, welchen Trend sie derzeit beobachtet.
Hier haben wir vor allen Dingen den Punkt des Homeoffice, der hier ja ganz neu an Bedeutung gewinnt und der vielleicht unter den Umständen sogar eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Männer und Frauen schaffen kann. Also in diesem Punkt sehen wir, könnte eine gewisse Hoffnung sogar für eine Detraditionalisierung entstehen. Andererseits kann es jetzt aber auch sein, dass durch diese eingeschränkte Situation momentan und dass wir eben auch gerade in Schulen erleben, dass sie sein kann, dass die Kinder von heute auf morgen nicht mehr in die Schule gehen können, weil Klassen geschlossen werden und so weiter, dass diese Situationen dazu führen, dass Frauen häufiger zu Hause bleiben als Männer. Und damit könnten sich eben genau diese Muster weiter verstärken. Wenn wir dann nämlich sehen, dass Männer weiterhin am Arbeitsmarkt ganz normal tätig sind, aber Frauen häufiger zu Hause bleiben und so weiter und häufiger ja die Sorgearbeit übernehmen in diesen Fällen, Männer weiter ihre Karriere machen sozusagen, während Frauen stehen bleiben. Und somit kann sich da die Lücke zwischen Männern und Frauen verstärken.
Was fordern Sie denn, was ich tun muss, um diesen Trend aufzuhalten, also um da wieder für ein Gleichgewicht zu sorgen? Gibt es da Punkte, wo Sie sagen, das müsste man jetzt beachten und das müsste sich ändern?
Also was, glaube ich, schon sehr wichtig ist, insgesamt ist, dass die Betreuungssituation gewährleistet wird. Weil das haben wir ja ganz klar gesehen, vor allen Dingen während des Lockdowns, dass sobald die institutionelle Kinderbetreuung wegfällt, besteht ein hohes Risiko, dass wir eine Retraditionalisierung beobachten. Andererseits haben wir mit der Krise zum Beispiel auch gesehen, welche Berufe eigentlich wichtig sind. Und insbesondere viele systemrelevante Berufe, in denen vor allen Dingen Frauen tätig sind, die sind teilweise sehr schlecht bezahlt und haben schlechte Arbeitszeiten. Und vielleicht ist jetzt gerade die Krise auch ein guter Zeitpunkt, genau über diese Arbeitsbedingungen zu reden, sie zu diskutieren und diese Berufe auch aufzuwerten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an das Kurzarbeitergeld denken, das ja auch sowohl Männer als Frauen beziehen, das Kurzarbeitergeld ist gekoppelt an das Nettoeinkommen. Und das Nettoeinkommen wiederum ist gekoppelt an die Steuerklassen, die wiederum gekoppelt sind an das Ehegattensplitting. Deswegen wäre hier vielleicht auch ein Punkt, darüber zu diskutieren, warum das Kurzarbeitergeld dann an das Nettoeinkommen und nicht an das Bruttoeinkommen gekoppelt ist. Also muss man das nicht frei machen, sozusagen von den Steuerklassen.
Gibt es denn etwas, was man beobachten kann, wenn man jetzt diese verschiedenen Krisen sieht, also einerseits die Corona-Krise, aber auch in der Vergangenheit die Wirtschaftskrise, dass man daraus etwas lernen kann, dass man daraus etwas ableiten kann für die Arbeitswelt oder auch in puncto soziale Ungleichheit?
Ist das ein Punkt, den hat die Wirtschaftskrise von 2008 gemeint mit dieser jetzigen Krise, ist, dass zwei Berufe ganz viel Bedeutung bekommen haben, und zwar einmal positiv, jetzt in der jetzigen Krise die Gesundheitsberufe oder Pflegeberufe, die auf einmal wieder sehr wichtig wurden. Und im Gegensatz dazu, während der Finanzkrise hat man nämlich gesehen, dass die Finanzberufe sozusagen sehr negativ davon profitiert haben. Also dass Krisen auf jeden Fall dafür sorgen können, dass der Ruf von gewissen Branchen sich verändert langfristig.
Sagt Alin Zuko von der Hans-Böckler-Stiftung. Fassen wir noch einmal zusammen. Die großen Verlierer der Krise sind diejenigen, die bereits gebeutelt in die Pandemie gestartet sind. Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger, Vorerkrankte. Aber auch Frauen, weil sie in der aktuellen Krise nicht nur weniger verdienen, sondern auch in der Partnerschaft die Betreuung der Kinder oder auch der Alten übernehmen, ganz nach klassischen Rollenmustern. Gewinner der Krise sind vor allem Unternehmer im Onlinehandel oder im Girobankenbereich. Aber auch Discounter, die günstige Lebensmittel anbieten, und Investoren an den Börsen. Also im Umkehrschluss jene, die bereits schon über ein gewisses Vermögen verfügen. Die Pandemie macht also die Reichen noch reicher und die Armen noch zahlreicher. Das haben wir gehört. Um diesen Trend aufzuhalten, könnte ein Wiederaufleben der Vermögensteuer eine Lösung sein. Das war die HR Info Wirtschaft. Die Sendung gibt es jede Woche bei HR Info und als Podcast bei den gängigen Podcast-Apps und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Julie Rutsch.